Und jetzt, unser nächster Vortrag ist von Sarah Siston, die in Berlin und Los Angeles arbeitet und ein PhD-Kandidat der University of Southern California ist und die reden wird über unsupervised pleasures, unüberwachtes Vergnügen, intersektionale Sprachmodelle für queere Zukünften. Willkommen auf der Bühne. Ihr hört die Vielen Dank, dass ihr so früh aufgestanden sind für mich. Und hoffe, ihr habt alle Kaffee gehabt. Wenn ihr euch im Chat vorstellen möchtest, dann habe ich habe ja ein Pad gemacht. Ich hoffe, ihr könnt die, das ist pad.wiseup.net/p/unsupervisedpleasures/ccc-keep. Die URL des Pads, auf den ihr vorstellen könnt im Chat. Und Namen, Pronomen und so weiter. Das Ganze auf Englisch dann bitte. Und während ihr das tut, werde ich mich selbst ein bisschen vorstellen. Also ich bin ein Programmierer und ich bin daran interessiert, Werkzeuge zu bauen für intersektionelles Machine Learning und accessible kreatives Codieren machen können. Und bin dazu gekommen, diese Arbeit darauf speziell also anzuwenden auf textbasiertes maschinelles Lernen. Und ich habe einen Link darüber in ein paar Minuten. Und es startet und okay, also dieses Projekt ist aus zwei wesentlichen Fragen entstanden. Das ist eine Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, QueerLI. Und wir sind wirklich daran interessiert gewesen, in diesen großen Sprachmodellen, wie es da vorgeht. Und wir haben also damit angefangen, bevor ChatGPT große Aufmerksamkeit bekommen hat. Und wir wollen wissen, was die Modelle sagen über Menschen wie uns. Und ist es möglich für Sprachmodelle so über uns zu sprechen, dass wir uns selbst wiedererkennen? Wir sind wirklich daran interessiert, Community-Tools zu bauen, ausgewählten Datensätzen und Daten zu sammeln und über Ansätze neuer Datensätze und neue Modelle über neue Ziele zu denken. Also möchten wissen, was ihr bauen wollt, wie wir das Ganze neu denken, uns neu vorstellen, die entsprechenden Modelle. So, diese Datenmengen werden unglaublich groß und letzte Zahl, GPT-3, GPT-4 und 5 passen nicht mehr auf diese Grafik hier und sie sagen uns noch nicht mehr, was wirklich da drin ist. Also Common Voice, die von Mozilla ist, ausgesorgt sind etwa 65 Gigabyte an Audiodaten. GPT-3 ist 590 Gigabyte, aber sie werden größer und größer und größer. Und davon abgesehen, von Sachen wie der Sustainability und der entsprechenden Environment, habe ich auch gesehen, dass sie Daten sammeln, ohne groß zu entscheiden, wo sie herkommen. Und die entsprechende. Und mein Argument hier ist, dass es ist schlecht, die Daten einfach alles an Daten aufzusammeln, was es gibt, ohne auf die Inhalte zu gucken, sondern entsprechend, man sollte diversere Ansätze verwenden und andere Ideen. Und das in diesen, diese Modellen heißen, dass sie Text mit Vorurteilen, nicht ausgewichteten Text und weiterhin problematisierten Text. Und ich stelle hier Kriterien auf, bei denen das Ganze ausgewählt werden sollte. Sie nennen sich selbst, es wären generell allgemeine Modelle, aber das heißt, dass sie praktisch nur auf westlichen, demokratischen, reichen Mehrheitsdaten praktisch argumentieren. Und das ist wirklich ein wirklich totalisierender, denn es, weil das Ganze im Prinzip die momentanen Kräfte an der Macht bestätigt und normalisiert. Also das ist, wo das Ganze herkommt. Common Voice ist Open Source. Jeder konnte praktisch seinen Teil, seine Sprachen da beitragen, aber das ist praktisch nur Englisch auf die Art und Weise. GPT ist praktisch von sozialen Medien gesammelt, Reddit, Twitter. Und die Bewertungskriterien, on, ob es gut oder nicht ist, ist und wenn dir eine gewisse Sprachqualität 3 oder höher ist, das war alles, was sie was sie drin gemacht haben. T5 ist sogar ein Colossal Queen Claw Corpus, also ebenfalls gescrapte Webseiten. Und DAO ist 3 Milliarden eingesammelte, gescrapte chinesische Mediasaten. Also alles, das, wenn du auf Twitter gesagt hast, gefedet, auf GitHub, sind diese Daten da bei euch drin. Das ist allerdings wahrscheinlich keine Daten, dass der euch gut repräsentiert.
Leider sind diese Texte oder diese Datensätze, wenn sie gesammelt werden, die halten nicht alle Informationen, sagen, wie diese Informationen in dem Text gelandet sind, sondern es zeigt eigentlich nur einen Teil und der Teil könnte sagen, dass es von Reddit stammt, aber es sagt nichts weiter darüber aus, wer der Autor war, was die Rechte daran waren. So, was ich eigentlich machen möchte, ist ein Experiment. Und wenn wir ein Gerät haben, das ans Internet angeschlossen ist, dann gehe ich auf das Pad RiseUp.net und wir werden darüber sprechen, wie man Prompts trainiert. Und wir wollen herausfinden, was sich eigentlich in diesen Modellen befindet, ohne dass man wirklich Experte sein müsste. Und das ist das, was uns zur Verfügung gestellt wird über dieses Framework. Und ich versuche da hinzuzufügen, ein so und so Paar ist auf dem Weg zu einem Ort. Und wenn sie da hinkommen, passiert. ChatGPT könnte sagen, ein verheiratetes Paar ist auf dem Weg nach Paris und sind auch Frage. Und das ist, das ist eine heteronormative, weiße, langweilige, vielleicht Urlaubsgrußgeschichte. Und eine andere Seite könnte sein, der Flug ist abgebrochen worden, weil das Wetter schlecht war. Und dann haben wir ein anderes Beispiel, wo es Pech gab. Und wenn wir jetzt andere Elemente einsetzen und in dem RiseUp-Pad könnt ihr euch das anschauen und ich lege euch nahe, euch da eure eigenen Werte einzusetzen, euren Ort und das über das Etherpad zu teilen und zu schauen, was das Ergebnis ist, wenn ihr das Modell mit diesen Daten füttert. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ein queeres pakistanisches Paar ist auf dem Weg nach Paris und währenddessen bekommt er eine Durchsage, dass der Flug entführt worden ist. Oder ein lesbisches Paar ist auf dem Weg nach Teheran und während sie da auf dem Weg sind, wenn sie angezeigt, dass sie abweichende sexuelle Paare hatten. Während wir mehr und mehr von diesen Beispielen hinzufügen, wird es natürlich schwieriger und intensiver. Und der kumulative Effekt davon ist, dass sobald, sogar wenn man nur etwas vermeintlich Harmloses in das System hineinfüttert, so dann ergibt sich daraus ein Bias. Und das kann nicht nur dadurch abgefangen werden, dass man Hate Speech und andere Dinge entfernt. Und es ist sehr schwierig, diese Biases aus den Daten wieder herauszuziehen. Und die einfachen Korrekturen, um den Bias herauszunehmen, sind technischer Natur. und die packen das System, das Problem nicht an der Wurzel an. Also wenn irgendjemand, also ich schaue gleich nochmal auf das Etherpad. Was ich getan habe, ist zu analysieren, also nicht nur auf die Prompts zu schauen, sondern wirklich die Datensätze an sich zu untersuchen. Es ist schwierig herauszufinden, wodurch ChatGPT wirklich trainiert worden ist, dass ein proprietäres Ding ist, das, von dem wir nicht wissen, wie es trainiert worden ist. Also, teilweise können wir das reverse-engineeren und Open-Source-Datensätze daraus produzieren. Und dann braucht es aber eine andere Art der natürlichen Spracheverarbeitung von den Wurzeltrainingsdaten und wie ist das mit Trans-Menschen, Queer-Menschen, was für eine Art von Leben haben sie gehabt und welche Erfahrungen stecken da drin. Wenn wir zum Beispiel eine Named Entity Recognition haben, die Pronomen enthält, dann gibt es ganz andere Wortbedeutungen. Trauma, Hate Speech, alles, was, wo es darum geht, queere Frauen abzubilden, das ist in den Datensätzen dann irgendwie als Pornografie vertreten. Ja. Und ein Beispiel, was ich da besonders ansprechend finde, ist, das Einzige, wo das Einzige, wofür Lesben da sind, ist, Männer anzutarnen. Das ist nicht etwas, was mich repräsentiert.
Also es sagt, als ein großes Language Model soll es gleich behandelt werden. Und was ich also möchte, ist, dass das Large Language Model etwas sagt, was mich selbst wirklich repräsentiert. Also ich habe also Interesse daran, zu untersuchen, wie das geht. Also hier ist ein weiteres Beispiel meiner Untersuchungen hier. Und also das sind Identity-Term-Begriffe, die ich in das Modell reingesteckt habe. Und also ich habe, wenn jemand interessiert ist, ich habe ein Live-Demo von dieser Datenbank und wir können das und andere Begriffe entsprechend nachgucken und sehen, was in dem Datenmengen entsprechend drin ist. Ihr könnt sehen, was da entsprechend aufkommt. Also für bisexuell zum Beispiel sind es im Prinzip Synonyme von aus dem Bereich Pornografie, und bei Trans gibt es praktisch alles aus dem Bereich Diskriminierung und Transphobie. Also die nächste Frage ist, können Sprachmodelle sprechen, sodass ich mich selbst wieder darin wiedererkenne? Und was also Emily und ich getan haben, also was wir machen, ist, wir so gucken, bauen neue Methoden in dem Bereich, also die existierenden Corpora entsprechend untersuchen, neue Corpora erstellen, wo wir aus verschiedenen Textquellen die zusammensuchen, von denen wir glauben, die uns besser repräsentieren, das Ganze besser repräsentieren, die aber auch helfen, wollen also auch, dass es andere Leute daran dazu beitragen. Wir wollen, dass es nicht alles nur aus einer Quelle kommt, und wir haben, dass die entsprechenden ErstellerInnen dieser Sachen auch erwähnt werden, ihre Autorenschaft entsprechend genannt wird. Also wir möchten, dass das alles in die großen Datenmengen gepresst wird. Wir möchten neue Modelle trainieren. Also wir möchten, dass, wenn wir also diese neuen großen Datenmengen haben, können wir entsprechende Large Language Models daraufhin feintunen, können wir da entsprechend weiter trainieren. Also können wir vielleicht vorstellen, was Modellarchitekturen da entsprechend mitmachen können, und letztendlich möchten wir auch fragen, wie können Menschen diese benutzen, wenn wir also das perfekte Language-Modell da haben. Was können wir denn im Endeffekt damit machen? Was lässt sich damit erstellen, wenn wir ein solches perfektes Modell einmal haben? Und also, das sind einige Beispiele von wie unser momentanen Daten aussehen. Wenn man da reinschaut, wie ihr sehen könnt, ist es im Wesentlichen ein Titel und ein Text. Man sieht noch nicht mal wirklich, wo es herkommt, aber das ist das Datensatz, die Quelle ist ein anderer Datensatz und hier ist was wir vorschlagen als Publikation, was es alles beinhalten könnte. Es könnte eine Beschreibung des Werks, die Rechte, Lizenzen, wer es publiziert hat, wie es vorverarbeitet wurde und wer es vorverarbeitet hat wie ihr sonst noch glauben, in ein entsprechendes Trainingsdatensatz gehört. Wir möchten also auch, dass es ein Archiv in sich selbst wird und etwas wird, was Leute dafür nutzen können, nicht nur in großen Mengen am Stück, sondern auch um neue Texte zu finden.
Also absichtlich, als ihr das alles gesehen habt, wird das sehr viel mehr Arbeit brauchen, als einfach auf Reddit einen Filter zu installieren. Das hier wird sehr viel länger dauern und braucht auch viel mehr Mühe.
Also, wir möchten einen Blick aus nirgendwo haben, ist eben nicht. Also, ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir die Arbeit, die anerkennen, die in solchen Datensets geht, die entsprechenden Arbeiten und die People, die Leute, die daran arbeiten, das Ganze zu reinigen und zu filtern, denn das ist ein arbeitsintensiver Prozess. Das sollte auch entsprechend anerkannt werden. Meine Frage ist also, zu fragen, welche Art von Datensets möchten wir? Möchten wir allgemein ungefiltert, möchten wir ausgewählt kuratierte Sätze haben, die von einer gewissen Gemeinschaft generiert werden? Möchten wir etwas, was wirklich alles, möchten wir ein universelles Datenbank, was nichts richtig kann? Oder möchten wir etwas haben, Konsens, was Übereinstimmung, was Attribution beinhaltet. Und wir müssen uns fragen, was diese Tools uns angeboten haben, was uns praktisch von Anfang an neu erfinden, was große Sprache tun will. Also, das sind ein paar Hinweise, die wir Kopf haben, die wir durch das konvertieren können. Wir sind in den Blick auf, wie können die praktisch verarbeitet sein. Und was sind diese Objekte bei Daten, die von denen gerecht werden? Was sind die Daten, was sind die Objekte, Communities, aus denen die Daten stammen? Das ist ein Beispiel,
mit den Trainingsdaten, die ich entwickle, aus dem Live-Coding Web-Interface, wo die gleichen Teile im Text irgendwie immer durchprobiert werden. Und ich lade euch damit ein, euch vorzustellen, was ihr da gerne repräsentiert sehen wolltet. Für die unter euch, die Fragen haben, wie sie mit Daten für Machine Learning umgehen können, habe ich gerade dieses Field Guide veröffentlicht, um darzustellen, wie wir am vernünftigsten mit den Praktiken umgehen können. Also machen wir das Etherpad nochmal auf und schauen wir mal, was da das Ergebnis war. Ein lesbisches Paar ist auf dem Weg zur Bach nach Barcelona. Als sie das Kreuzfahrtschiff betreten, dann veranstalten sie eine Pride-Nacht, um Liebe und Diversität zu feiern. Und wenn noch jemand das vervollständigen möchte, bitte, seid mein Gast. Und denkt darüber nach, was ihr euch in diesem System vorstellen wolltet. Das ist ein Brainstorming, das ist eine Übung, um herauszufinden, was ihr wissen wollt, Wie würdet ihr diese Prompts umschreiben und was würdet ihr wollen, dass der Prompt sagt, anstatt dem, was der Prompt tatsächlich gesagt hat? Und wir müssen die Maschinensysteme bauen, um das Ergebnis zu erhalten, was wir haben wollen und was wir repräsentieren. Wie könnten wir Large Language Models haben, die mit die ja, so über uns sprechen, wie wir das gerne hätten? Wie können wir uns das neu imaginieren? Und wie können wir mit Large Language Models arbeiten, sodass intersektionale Queer-Logiken darin abgebildet werden? Also ich lade euch ein, wenn ihr in dem Dokument seid, dann tragt einfach eure Fragen ein und tragt zur Diskussion bei. Ja, bitte, genau. Ungefähr das Gleiche, wenn ihr lesbisch durch trans ersetzt, aber sie sind stattdessen auf einem Heißluftballon. Okay, ich bin jetzt neugierig, wie ihr das gemacht habt. Denn die Leute updaten das immer weiter und naja, gut. Also ich mag Diversität, aber die Art und Weise, wie Diversität in diesen Modellen abgebildet wird, da bin ich kein Fan von. Das ist, es ist wichtig, alle Menschen gleich zu behandeln, aber gib mir bitte auch etwas Informationen darüber, was ihr tut. So, was habt ihr für Fragen? Also, weil die Fragen ja so generell sind, auch allgemein sind, wäre es uns lieber, wenn wir kürzere Prompts haben, aber vielleicht können wir einfach ein bisschen mehr Handreichung geben, um das anders zu machen, aber es wird nie perfekt werden. Macht es einen Unterschied, wenn... Also, verändern sich die Prompts tatsächlich durch deine Arbeit oder nicht? Also, ich weiß nicht, ob da jemand anderes das schon gesehen hat. Zum Beispiel Doktor ist ein gegenderter Ausdruck. Und wenn du dem System sagst, wenn in der Geschichte ein Doktor dann weiblich ist, dann wird von diesem System oft der Doktor immer noch als männlich aufgefasst. Und darauf kann man die Prompts trainieren, indem man diese Details ausbessert. Aber das System nimmt natürlich die vollständigen Texte in sich auf und mit den ganzen Texten, die online sind, und das alles manuell zu korrigieren, ist nicht möglich. Also was ich da für mich herausziehe, ist, dass wir es auf jeden Fall kritisch lesen müssen. Wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich brauche etwas, das weniger verdreht ist und etwas positiver, dann wäre mein Ansatz, kann das System mir das geben, und bei den subtileren Fragen muss ich immer noch darüber nachdenken, wo ist der Bias. Also zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail schreibe, dann muss ich das auch im Kopf behalten, dass ich einen latenten Bias haben könnte und so. Naja gut, selbst wenn ich nur das alltäglich mache, wie ein Rezept nachzuschauen.
Gute Frage. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich habe eine Frage zu einem Beispiel hier, ziemlich zu Beginn. Also das ist eine Ausgabe von ChatGPT und also es gibt einen problematischen Inhalt darüber, Output mit transphobischer Diskriminierung. Ich möchte also wissen, ob das wirklich authentische Daten ist. Ist das das, was wir vielleicht nicht doch das, was wir wollen im Sinne von Intersectionality, weil wir möchten ja praktisch Aufmerksamkeit dafür haben, dass diese Transphobie existiert. Das ist halt nun mal die Situation, wie sie jetzt gerade ist, und das könnte das sein, was wir genau das wollen. Ich glaube, das ist auch eine interessante Art und Weise, wie man das betrachten kann, aber eine der Probleme, die ich habe mit den Adjustierungen, mit den Verstellungen, die wir machen können, um das Ganze praktisch mehr equal und mehr ausgeglichen machen, ist, dass sie praktisch genau das Problem machen, was sie machen. Und also die Modelle bekommen halt alle diese Hassrede, alle diese Transphobie. Und also als ich diesen Vortrag am Beginn des Jahres gemacht hat, haben wir genau das so bekommen. Und mittlerweile ist die Situation wesentlich besser. Aber das heißt ja immer noch, dass das Ganze da ist, dass das Ganze existiert in den Daten. Und ich möchte halt auch, dass wir zusätzlich da etwas Besseres bekommen, etwas Positives bekommen. Wir schneiden das Alte ja nicht raus. Wir ersetzen das ja nicht komplett, sondern wir möchten praktisch eine Art dritten Weg haben, das Ganze zu bringen. Also möchten nicht nur, dass wir entweder Hassrede oder gar nichts bekommen, sondern dass wir eben zusätzlich das Ganze anders machen können für andere Rollen. Aber du hast natürlich recht, wir sollten nicht vorgeben, dass das Ganze nicht existiert, dass das Ganze einfach nicht da ist. Hallo und vielen, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Also ich bin eine queere Geschichtlerin und diese Tools dienen auch dazu, praktisch uns Zugriff auf unsere Geschichte geben, aber im Augenblick sind sie ziemlich scheiße. Also ich habe ChatGPT zum Thema queere ostdeutsche Geschichte und ich habe es nach einer Literaturliste gefragt und es hat eine Liste angezeigt mit 10 Literaturreferenzen, die einfach nicht existierten. Ich habe jedes einzelne davon nachgeguckt und es existiert einfach nicht. Und ich schimpfe jetzt ein bisschen, ich höre jetzt mal auf, vor mich hin zu schimpfen und möchte jetzt zu einer tatsächlichen Frage kommen. Also erstens, es gibt sehr viele Leute, die daran gearbeitet haben, queere Geschichte zugänglich zu machen. So, for example, für die deutsche queere Geschichte gibt es sehr großartige Online-Ressourcen, aber ich weiß nicht, ob wir praktisch eine KI bauen sollen, wo unsere eigenen Daten drin sein sollen, das Ganze nicht praktisch dreimal machen. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir damit anfangen, wirklich Zuordnung zu treffen, eine Liste zu erstellen, was jetzt schon da ist, dass diese entsprechenden großartigen Online-Quellen, die bereits existieren, da einfügen. Ich bin allerdings auch ich bin auch interessiert daran, es gibt sehr viel Queer History und sehr viele Ressourcen, die alle verlieren gehen. Und vielleicht wäre KI ein gutes Tool, diese Geschichte praktisch, die geschichtlichen Daten, die geschichtlichen Texte zugänglich zu machen. Und ich sehe da ein ganz großes Potenzial, diese praktisch in Bilder zu bringen, in Imagination zu bringen. Vielen Dank. Ich liebe diesen Kommentar. Also erstmal ist dieses Reimaginieren ist praktisch genau das, was ich machen will, in diese queeren Archive zu gehen, offene, zugängliche Texte zu sammeln. Und ich bin praktisch schon in diverse Bibliotheken gegangen und im Westen, im globalen Süden, in der EU. Und ich habe Leute gebeten, Leute Möglichkeit gegeben, ihre Links rauszugeben, uns Links zu geben zu den Texten, wo sie drüber sind, wo sie finden und entsprechend sind, aus welchem Zeitraum, 50ern, 60ern, 70ern, all diese Texte, es muss ja nicht mal Bücher sein, es können Poster sein, es können Bücher sein. Und ich möchte, dass sie praktisch, ich habe die Vorstellung, die Wunsch, dass wir alle diese Archive, alle diese Bücher, Quellensammlungen praktisch zugänglich machen, die wir. Aber wir müssen natürlich auch wissen, wie kann das Ganze missbraucht werden, die Informationen? Welche Lizenzsachen müssen wir beachten? Welchen sonstigen Schutz müssen wir da beachten? Müssen wir natürlich auch drüber nachdenken. Hallo, also vielen Dank für den Vortrag. Das ist wirklich großartig. Ich möchte darauf hinweisen, dass im Comona Village machen wir auch einen Workshop über KI Und es ist eine ziemlich, ziemlich coole Unterhaltung, die wir gerade haben über den Content und den wir praktisch wir haben. Und wir wiederum in Comona gehen etwas näher auf die technischen Aspekte des Ganzen ein. Also wenn ihr entsprechend reinguckt. Super, vielen Dank.
Hallo. Ja, auch danke von meiner Seite. Und ich habe mich gefragt, denn Ihr Fokus ist auf Queerness, aber es gibt auch andere Aspekte die der Intersektionalität. Und du hast darüber gesprochen, wie du aus deine Texte aus US-Bibliotheken und anderen Bibliotheken und auch Bibliotheken aus dem globalen Süden genommen hast. Und würde es Sinn ergeben, wenn du die AI dazu prompst, mit einzubeziehen, in welchem Kontext diese Texte stehen. Also das ist mit Leuten, die Disabilities haben, würde die AI die gleichen Biases zeigen, wie es das mit queeren Themen hat. Ja, absolut. Ja, danke, dass du darauf hingewiesen hast. Wir wollten das Ganze als eine Vorlage, eine offene Vorlage, und Prototyp darstellen, der auch selbst einen Korpus erstellen möchte und diesen irgendwie präsentieren, mit Text versehen. Und wichtig ist, dass wir nicht in die gleichen Fallen tappen, was Kategorisierung und Berechnung von diesen Modellen angeht. Und je mehr Menschen, die sich daran beteiligen, Texte zur Verfügung zu stellen aus unterschiedlichen Quellen und unterschiedlichen Orten, je wahrscheinlicher wird es, dass wir diverse Datensätze und Datengrundlagen bekommen und nicht nur meine eigene Version von meiner queeren Lebenserfahrung, sondern viele andere Perspektiven auch aufzuzeigen. Und wir müssen diese Methoden weiterentwickeln, sodass andere Menschen daraus einen lateinamerikanischen Korpus erstellen könnten oder irgendwas anderes, was spezifisch für ihre Perspektive ist. Aber das wäre nicht dann nicht der queer Korpus, sondern es ist ein queerer Korpus. Hallo und danke für den Vortrag. Ich habe mich gefragt, was ist deine Erfahrung mit Industrieplayern? Gehen deine Erkenntnisse in eine bestimmte Richtung oder ist es ihnen egal oder wie ist da das Feedback? Ist das nicht ein Thema, das ich mit Industrie besprochen habe. Es ist einfach so, dass das sehr ein sehr langsamer Prozess ist, aus gutem Grund. Noch eine etwas allgemeinere Frage. In der queeren Theorie gibt es diese Idee, dass es nicht um Repräsentation geht, sondern um einen eher theoretischen Ansatz, queer zu sehen als etwas, was nicht normativ ist und was sich verändern wird, wenn sich die Normen verändern. Und das ist der Gegensatz zu dem, was ein LLM tut. Was können wir dagegen tun? Ich liebe diese Frage. Ja, ich würde uns gerne herausfordern und schauen, was für eine technische, nicht normative Ansätze es gibt, die wir wählen können. Wie können wir uns dahin begeben, Wörter zu benutzen oder was sind die Wörter, die am meisten miteinander verknüpft werden. Und die ganzen Transformationsschritte, die da hinführen und auf diese Norm hinführen, können wir uns ein Modell vorstellen, das das Gegenteil tut. Könnte die Queerheit in der Architektur direkt repräsentiert sein und es wäre interessant, darüber nachzudenken, was genau das tut. Und ich würde mir sehr gefallen, wenn jemand das tun würde. Das wäre ein sehr poetisches Modell, aber wahrscheinlich ökonomisch nutzlos. Danke für den Vortrag. Ich habe darüber nachgedacht, dass du proprietäre Datenmodelle angeschaut hast auf dem Server von jemand anders, sodass du keine Kontrolle darüber hast und nicht weißt, welche Datensätze zum Training benutzt wurden. Es gibt auch Free-Software-Modelle, die Rama AI, und das stellt einen Weg zur Verfügung, wie man das nächste Wort ableiten kann. Und das kannst du auf deinem eigenen Computer laufen lassen und du kannst dann einen neuen Datensatz generieren mit dem Modell. Und du kannst das auf deinem Server mit deinem eigenen Computing Power machen. Und du hast genau Kontrolle darüber, was in das Modell hineingegeben wird.
Also ja, genau, das ist das Ziel von dem Ganzen. Also wenn, sobald ein Datensatz hat, der groß genug ist, dann wir gucken momentan an die proprietären Model, aber auch an Modelle wie Bloom und dergleichen, um praktisch Rückwärtsinferenz zu machen und Datenmengen zu zählen. Und sobald wir einen Datensatz, Datenmengen haben, die groß genug sind, dann möchten wir auch hören, welche Ideen ihr habt, praktisch was man mit den Daten kann. Und dann möchten wir die Open-Source-Modelle trainieren, möchten feintunen, und sobald unsere Datenmengen groß genug sind, dann praktisch from scratch, wirklich von Anfang an komplett neu trainieren. So, vielen Dank für die Fragen, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe zwei Fragen, wenn das in Ordnung ist. Eine ein bisschen auf der technischen Seite, also die augenblicklichen Lösungen haben, also die behandeln die Sicherheitsfragen und die Hassrede-Dingen, indem praktisch Menschen auf das Ganze gucken, Menschen das Ganze rausfinden. Und ich möchte wissen, ob ihr praktisch wissen, wenn ihr auf die Kuratierung geguckt habt, gucken habt, was man mit der Kuratierung machen kann. Und meine zweite Frage ist, denkst du, ab welchem Zeitpunkt das entsprechende Filtern der Daten als Zensur betrachtet werden könnte? Zunächst mal auf dem menschlichen Reinforcement-Stress, und es ist, das Ganze stresst mich etwas, weil es gibt da ziemlich problematisch finde, wie OpenAI das Ganze macht. Also praktisch die entsprechenden Terms of Use, bei dem man sich entsprechend zustimmt. Also ich habe mit denen noch nicht so wirklich zusammen mit denen gearbeitet und gesehen, wie das Ganze bei ihnen funktioniert. Aber ich habe geschaut, auf die Liste guckt, das ist alles, was wir entfernen. Aber in Wirklichkeit ist das gar nicht alles, was das ist. Weil wir tatsächlich wir wirklich kuratieren können, auf eine bestimmte Aufgabe hin kuratieren. Der andere Ansatz ist aber viel interessanter für mich und viel nützlicher für mich ist, denn das ist ist nämlich die entsprechend zu sammeln von der Perspektive, was bisher nicht passiert wird. Und was die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Gegensatz zwischen Filtern und Zensur bedeutet, und ich habe mich schon gefragt, was passiert zum Beispiel, wenn jemand in unserer Form zum Beispiel ein reines Hate Speech, Hassredetext einstellt. Und mein erster Gedanke ist, das sollte reingehen, denn das ist nun mal Teil der queeren gelebten Erfahrung. Aber das ist hoffentlich nicht der mehrheitliche Teil davon. Also was wir sehen bei den größeren Modellen ist die Way, wie sie praktisch architektiert wurden, zusammengestellt wurden, ist, dass sie werden, und also die sehen das entsprechend nicht, und wir denken, ist praktisch dieses Reinforcement Learning, denn sobald es irgendetwas sagt, was die Ersteller nicht wollen, dass es sagt, dann wird sofort unterbrochen und dagegen trainiert. Also auf die Frage auf das Datensatz. Ich möchte wissen, ob ihr vielleicht die bisherigen Quellen genommen habt, aber versucht habt, mehr Metadaten zu den bisherigen Quellen dazu, welche Software, wer der oder die Erstellende ist, wo das welche Software genutzt wurde und frage es, ob das sogar vielleicht schon hilft, die neuronalen Netze zu entsprechend zu trainieren und also diese ganzen Metadaten, wo es aus welcher Quelle kommt, von den bisherigen Quellen, ob man da entsprechend was machen kann. Ich mag die Idee, das ist interessant. Ich denke, dass Open Web Text 2 ähnliche Informationen beinhaltet, aber es versucht nicht, da in irgendeiner Hinsicht zu kuratieren, zu filtern. Also ich habe auch noch nicht weitergeguckt, ganz Reddit zu nehmen und dann entsprechend dann zu filtern, denn wir haben eher einen additiven als einen subtraktiven Ansatz in unserer Forschung. Und man kann jetzt sagen, wenn etwas publiziert wurde, wenn etwas öffentlich ist, kann man es tatsächlich verwenden. Aber damals, als die Texte erstellt wurden, war das halt nun mal nicht die allgemeine Vorstellung. Also unsere Idee ist, dass man tatsächlich explizit Konsens dazu erteilt, dass ihre Texte dafür verwendet werden. Hallo. Ich habe eine Frage über die Selbstreflexion mit AI. Ich denke, das ist ein wirklich sehr mächtiges Tool im Bereich von KI. Gibt es Probleme, wenn man das entsprechend nutzt als queere Person? Gibt es Dinge, die gesagt werden, wenn man eine queere Person ist, die praktisch nicht passend ist? Also Frage ist, wenn man eine der existierenden Modelle verwendet und versucht, sich praktisch Selbstreflexion zu treiben, dann wird es dich nicht behandeln als, kannst du nochmal vielleicht genau sagen? Es geht darum, komplexe Systeme brauchen und Konfliktsysteme und was das entsprechende und die, man kann KI dazu nutzen, Selbstreflexion zu betragen, was sind die eigenen Bedürfnisse, was sind die eigenen Needs in der entsprechenden Gruppe, das mittels KI. Und Frage ist, ob man das eben auch als queere Person machen kann. Und wenn ich die Frage richtig verstehe, dann denke ich, dass mit der in existierenden Version ist es sehr beschränkend, das zu versuchen, weil die bestehenden Systeme sehr, sehr beschränkt sind daran, was sie verstehen, was sie machen. Also ich fände es interessant, mal auszuprobieren, wenn unsere Datenbänke bereits existieren würden, wenn die Modelle, die wir vorschlagen, bereits existieren würden, welche Alternativen dann daraus kommen bei der Selbstreflexion. Ich denke, das sieht sehr, sehr anders aus, als das wir momentan mit ChatGPT bekommen. Ist das die Frage? Ansonsten können wir uns da nachher nochmal tiefer gehen oder unterhalten. Ich frage mich, ob das ob man nicht statt alles ob man alles nur im Backend zu machen, ob man wirklich mehr mit dem User, mit dem Benutzer, den Nutzern interagiert. Fragen, passt das so, passt das nicht? Kann mehr Feedback da reinnehmen. Und vielleicht auch den entsprechenden Kontext oder Konflikt, die das erzeugt, mit reinnimmt, sehen, hier hat das einen Konflikt erzeugt und möchte mich fragen, ob es möglich ist, solche Informationen dann praktisch direkt reinzuwenden. Also ja, es weiß, dass dann ein paar Sachen gerade passieren in dem Bereich. Es gibt dieses Human Reinforcement Training, das ich etwas vorher erwähnt habe, was die großen Firmen da entsprechend machen, wo sie ein Verfahren, das sie da entsprechend anwenden. Und üblicherweise ist es nur einfach, in Frage zu stellen, ist das eine gute Antwort oder nicht? Und was du eigentlich da beschreibst, es geht schon etwas komplexere Antworten. Und ich weiß, dass es zumindest eine Forschungsgruppe gibt, die Tools herstellt, in denen Nutzende die Ausgabe verschiedener Modelle mit dem gleichen Prompt vergleichen können und entsprechend fragen können. Wir müssen aber wirklich darüber nachdenken, dass wir den Nutzenden nicht nur am Ende der ganzen Prozesskette sehen wollen, sondern als praktisch Teil der entsprechenden Kette betrachten sollen.
Und falls noch jemand ein Keyword nachschauen möchte, dann können wir die Daten noch zur Verfügung stellen. Hallo. Ich habe eine Frage, wie den Menschen, die mit den Daten umgehen. Also du hast gesagt, dass du die Archive nutzen möchtest, aber eher nicht Reddit. Deswegen bin ich nicht sicher, ob es nicht diversen Leuten wehtut, wenn oder die Qualität des Datensatzes heruntersetzt, wenn es nicht besser mit Artikeln versuchen würde. Ja, danke für deinen Punkt. Worüber wir nachdenken sollen, während wir Methoden entwickeln, die Sinn ergeben, das Spannungsfeld zwischen der Komplexität und der Unmöglichkeit der perfekten Verteilung von Rechten und Zustimmung und die bestehenden Corpora und Texte passen sich diesen neuen Tools einfach nicht an. Und deswegen ist es eine unmögliche Aufgabe, ein intersektionales Sprachmodell aufzustellen, die könnte Jahrhunderte oder Jahrtausende brauchen, um implementiert zu werden. Aber gut, wir lassen uns auf diesen Fehlschlag ein, um dann darauf hinzuweisen, was das Modell halt für Schwächen enthält. Und natürlich können wir einfach nicht einen Datensatz bekommen, der groß genug ist, um das Modell darauf noch aufzubauen. Was heißt es, zuzustimmen, von wem, zu wem? Und das sind keine Fragen, die keine perfekten Antworten bekommen werden. Und wir möchten aber wenigstens darauf hinweisen, dass die Fragen existieren und darauf hinweisen, wie diese Fragen in kommerziellen Datensätzen drinstecken und wie sie dann auch in den Modellen drinstecken. Denn sie sind drin, auch wenn wir sie nicht bemerken. Ich hatte eine Frage, also ist ein bisschen anders als die bisherigen Fragen. Es gibt ein Projekt, das ich kenne, wo sie KI benutzen, um mit Menschen zu sprechen, die Krebs hatten und die junge Teenager waren, die Krebs erfahren haben und keine Community gefunden worden haben, die keine Freunde hatten, mit denen sie oder andere Menschen, mit denen sie über das Thema sprechen konnten und davon traumatisiert waren. Es ist vielleicht eine Gelegenheit, eine KI zu erschaffen, mit der man über Trauma sprechen kann und die Traumaerfahrungen, die hoffentlich nicht häufig auftreten. Und ich habe mich gefragt, ob du Informationen hast oder siehst du eine Community, die da entstehen könnte, um solche Art von Ansätzen zu produzieren. Ja, absolut. Das sehe ich so. Es würde mir sehr gefallen, wenn einer von euch inspiriert wird, zu solchen Ansätzen beizutragen und positive Werkzeuge zu bauen. Und da gehört dazu, das alles gehört zum Widerstand zu den generativen Machine Learning Modellen, die wir schon haben. Hallo, also ich möchte mich dem interessanten Kommentar anschließen. Also Queer hat keine stabile Identität. Es grenzt sich ab von anderen Identitäten. Wir haben im Scratchpad gesehen, dass Corporate Speech da ist, was bestätigt. Und meine Frage ist, was du gerne in der nächsten Iteration des Language Modells sehen würdest. Also in den kommerziellen? Naja, zum Beispiel die Ausgaben, die du produziert hast, die du bestätigt hast. Also, zwei Teile. Zunächst mal durch diese Erfahrung, bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich die Version sehen möchte, die ich sehen möchte. Stattdessen sollte es allen gehören und halt allen Menschen, die das für sich selbst machen. Ich kann mir nicht vorstellen, was OpenAI mit einem vielen intersektionalen Large Language Model machen würde, aber von dem, was ich bisher gesehen habe, glaube ich nicht, dass es mit meinen eigenen Werten konform gehen würde. Was würde ich also gerne sehen? Also, ich denke, es wäre etwas, wo ich mich selbst erkennen könnte oder Menschen, die ich kenne, erkennen könnte, die bestätigen, das wäre nicht komplex, es wäre nicht perfekt und optimistisch, aber es wäre dynamisch. Es würde bestätigen, dass queere Lebenserfahrungen mehr sind als das, was jetzt bekannt ist. Naja, so wie, ja, okay, queer zu sein in diesem Land ist illegal. Das heißt, wenn man im Flug ist, dann muss man das dem Flugbegleiter sagen, weil man sich auf dem Weg in eine gefährliche Situation begibt. Ja, und dieser latente Angst und Gefahr, das ist schockierend für mich. Ich würde einfach lieber sagen, wie queere Menschen ihr Leben leben, ohne solchen Gefahren ausgesetzt zu sein. Ich frage mich, wie viel davon das der Datensatz ist und wie viel der Algorithmus und die KI an sich, wo wir den Kontext einfach nicht verstehen. Also man könnte sagen, dass die sexuelle Orientierung einer Person ist manchmal irrelevant und manchmal sehr relevant, je nachdem, von welchem Kontext wir sprechen. Und die andere Sache, die ich mich gefragt habe, war, wie beurteilst du die Relevanz von Daten? Zum Beispiel ja, ein wichtiges Buch. Wie würdest du das neu beurteilen, wenn sich Werte verändern innerhalb der Gesellschaft? Ja, gute Frage, danke. Also es ist beides. Die Datensätze und das Modell sind eng miteinander verknüpft durch die Art und Weise, wie der Algorithmus gebaut ist. Denn das bezieht sich auf die Frequenz von Wörtern im Datensatz. Zum Beispiel, wenn Shakespeare öfter dort auftaucht als alles andere, dann wird es anfangen, wie Shakespeare zu denken. Wie die Frage vorher darauf gezogen hat, wie würde ein queeres Large Language Model Dinge anders angehen. Aber jetzt sind die zwei sehr eng miteinander verbunden. Also der Datensatz und das Modell. Also sie sind verbunden. Auf eine Art und Weise, wie sie nicht voneinander getrennt werden können. Danke.
Also wir haben noch 5 Minuten nach unserem Zeitplan, aber ich glaube, dass... Also ich rede gerne noch mit euch allen, nachdem wir mit den entsprechenden Tools gearbeitet haben. Vielen Dank für eure Fragen. So, ihr hörtet die Übersetzung ins Deutsche von Unsupervised Pleasures, Intersectional Language Model for Queer...